Guten Morgen. Ja, ich wiederhole mich oft, dass wenn ich hier vorne stehe und predigen darf, soll oder muss, ich oftmals das Gefühl habe, dass irgendwie das, was ich sage, das ist nicht fertig, das ist nicht vollständig, es fehlt was, es ist irgendwie. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist ganz besonders so, deswegen könnt ihr für mich beten. Danny hat gesagt, dass ich es auf den Punkt bringe. Ich hoffe, das wird gelingen. Ich möchte einfach, dass Gott zu uns spricht. Mir ist nämlich etwas wichtig geworden, steht in 2. Korinther, Kapitel 10 bis 13. Ich werde die vier Kapitel jetzt aber nicht lesen. Wer ist stark? Wir haben heute viele Männer hier. Ich habe unabhängig davon dieses Thema gewählt. Aber wer ist stark? Wer von euch ist stark? Boah, keiner ist stark. Okay, wer trainiert oder hat schon mal trainiert? So ein bisschen, ja, einige schnell hoch und schnell wieder runter. Genau, ist die Frage, woran oder womit definiert man Stärke? Wie ist Stärke erkennbar? Jungs, wann sagt ihr zu jemandem, dass er stark ist? Bei Jonas sieht man das direkt. Haben wir mehrere Jonasse? Ja, ne? Ja, Jonas Dück, Jonas Reger, sind es mehrere, ja. Genau. Muskeln, Muskelmasse. Das heißt, es gibt so Poser-Wettbewerbe, die trinken irgendwelche Pülverchen und dann sehen die ganz stark aus, sind aber vielleicht ganz schwach. Wie ist Stärke erkennbar? Es gibt unterschiedliche Arten von Stärke. Wer von euch wäre denn gerne stark? Die anderen wollen nicht stark sein. Habt ihr gefrühstückt? Gut. Ich finde es interessant. Wir Menschen streben nach Stärke. Und es ist so, dass vielleicht, wenn ich jung bin, wenn ich Teenager bin, wenn ich Jugendlicher bin, dann geht es eher um Power in den Armen, in den Beinen. Es geht darum, wie viele Kilometer ich reißen kann oder wie viel ich stemmen kann. Oder auch auf, ich glaube, auch am Training kann man noch was reißen, ne? Oder? Reißen oder ziehen oder stemmen. Und da fokussiert sich das darauf. Interessant ist, wenn man ältere Leute fragt, was die mit Stärke definieren, das ist manchmal was ganz anderes. Stärke kann etwas sein, wenn eine alte Frau, die vielleicht im Rollstuhl sitzt, ganz treu in der Suppenküche für Leute, die das Essen nicht zubereiten konnten, wenn die jeden Morgen um 7 Uhr da war, Essen gemacht hat, das Frühstück verteilt hat, mittags Mittag verteilt und konsequent war, den Menschen vielleicht geholfen hat, mit ihnen geredet hat, sie aufgebaut hat, und dann sagt man, das ist eine wirklich starke Person. Deswegen sage ich, Stärke kann unterschiedlich definiert werden. Mein Thema soll heute lauten, Stärke in Schwachheit. Oder auch anders gesagt, worauf es ankommt. Und ich habe auch schon gesagt, 2. Korinther, möchte ich lesen, den Brief. Das ist so, dass Paulus mit dem Begriff Stärke gefühlt nichts anfangen kann. Er sagt, wenn ich mich rühmen will, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Also wenn ich angeben möchte, dann damit, dass ich schwach bin. Absolut nicht zeitgemäß, 2. Korinther 11, 30. Oder darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen. Ich möchte mich viel mehr mit dem rühmen, womit ich schwach bin. Das ist das, womit ich angeben möchte. Das steht in Kapitel 12, 9. Oder darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Also Paulus hat Wohlgefallen an Schwachheiten. Das heißt, Situationen, in denen er schwach ist, Situationen, in denen seine Kraft nicht sichtbar wird, daran hat er Wohlgefallen. Er sagt, ich möchte mich am liebsten viel mehr meine Schwachheiten rühmen. Und er sagt doch, warum? Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Oder darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist das Sonderbare. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Keiner von uns sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich mit der Schubkarre voll Schotter laufe und die kippt mir einfach um, weil ich dann wieder zu viel reingetan habe und umkippe, dann sage ich nicht, boah, bin ich mega stark. Dann fange ich nicht an, vor der Schubkarre zu posen, weil ich denke, ich bin einfach so kräftig. Ne? Tue ich nicht. Was bedeutet das? Was bedeutet das vielleicht im Geistlichen? Soll ich extra ein schwacher Christ sein und verkehrte Dinge tun? wäre doch mega, oder? Ich glaube, es würde den Christen heute echt gefallen, wenn Gott sagen würde in seinem Wort, seid schwach, weil dann seid ihr stark. Das heißt, wir sind schwach und Schwachheit und Stärke kann man ja unterschiedlich definieren. Wir sind schwach und ja, sind einfach schwache Christen und konnten nicht anders und dann kam eins zum anderen und dann sind wir wieder gefallen und hey, aber steht in der Bibel, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark, ist doch mega, oder? Die Fehler, die ich tue, die legt Gott als Stärke aus. Irgendwas stimmt doch nicht. Und dann, wenn wir in Römer 6,1 lesen, je mehr ich sündige oder lasst uns viel mehr sündigen, damit die Gnade größer wird und Gott mehr verherrlicht wird, ist doch mega, ne? Dann sage ich, ich habe jetzt gesündigt oder ich lasse bewusst zu, dass ich sündige und dann bitte ich Gott um Vergebung und dann gehe ich hier sonntags nach vorne, Mitteilungsteil gleich und sage, hey, ich habe extra gesündigt und Gott hat mir vergeben. Herrlich, oder? Die Gnade ist größer geworden. Es hat sich noch mehr gelohnt, dass Jesus gestorben ist. Oder wie ist das? Direkt danach in Römer 6, Vers 2 steht, das sei ferne. Also fern im Sinne von Entfernung. Das sei weit weg. Wir würden heute sagen, das ist totaler Quatsch. Oder fangen erst gar nicht an, in diese Richtung zu denken. Und in 2. Korinther 10 bis 13, in dem Abschnitt, da spricht Paulus viel über Schwachheit. Er schreibt den Brief an die Korinther. Korinth, das ist eine griechische Stadt. Das ist, wenn ihr auf die Landkarte gucken würdet, ist das so nach links, so ich sage mal 100, 200 Kilometer von Athen entfernt. Das ist eine Großstadt und es war damals eine große Handelsstadt. Und diese Handelsstadt befindet sich in einer Meerenge. Also Griechenland besteht ja aus vielen Inseln und da ist wirklich so eine Meerenge, da wird das Land sehr dünn. Dort ist Korinth und dann wird es wieder größer. Und einfach an dieser Meerenge war Korinth und dadurch hatten die quasi Zugang zu zwei Häfen. Heute ist diese Meerenge durchtrennt durch eine Schifffahrtsstraße, könnt ihr bei Google Maps schon sehen. Das heißt, man kann einfach durchfahren. Damals war es noch nicht so, dass sie einen Mega-Vorteil hatten, was den Handel anging, dass sie von beiden Seiten angefahren werden konnten. Und so hat sich das wirklich zu einer großen Handelsstadt entwickelt. Dort waren viele Menschen aus unterschiedlichen Orten. Und die Griechen, die waren ja sowieso, Athen war nicht weit weg und ihr könnt in der Apostelgeschichte lesen, dass die Athener nichts lieber taten, als den ganzen Tag über irgendwelche Sachen nachzudenken. Und ja, das waren auch Griechen, nicht weit davon entfernt. Und Korinth war eine extrem sündige Stadt. Es gibt dieses Wort oder es gibt einen Ausdruck, das heißt korinthisch leben. Korinthia Zestai, das heißt korinthisch leben. Und korinthisch leben bedeutet ohne Sitte und Moral. Das heißt, wenn ich sage, du bist ein korinthischer Mann, ne, das heißt, du bist jemand, der ohne Sitte und Moral lebt. Und das finde ich echt interessant, dass die Menschen da so sündig gelebt haben, dass wirklich deren Stadtname dafür verwendet wird oder deren Bezeichnung dafür verwendet wird, um jemanden zu bezeichnen, der unsittlich und unmoralisch, auch sexuell unmoralisch lebt. Und Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise aus Athen nach Korinth. Er besucht die dort. Dort findet er Aquila und Priscilla. Und da erfahren wir auch, dass Paulus von Beruf Zeltmacher war. Er schließt sich ihnen an, um sein täglich Brot dort zu verdienen und um der Gemeinde vor Ort nicht zur Last zu fallen. Und er bleibt 1 Jahr und 6 Monate in Korinth. Dort gründet er eine Gemeinde. Er redet erstmal in der Synagoge zu den Juden. Die Juden wollen ihn nicht hören. Und dann spricht er dort die Korinther an, ich sage mal das bunte Volk, die Heiden. Und viele bekehren sich. Es entsteht eine Gemeinde. Nachdem Paulus aber aus Korinth abreist, also wo er weiterzieht, wird die Gemeinde von anderen Christen, sage ich mal, unterwandert, die nicht die Ordnungen halten, die Paulus gegeben hat. Paulus hatte der Gemeinde Ordnung gegeben, gerade weil die in einer Stadt leben, die wirklich vor Sünde nur so triefte. In einer Stadt, wo es an jeder Ecke Versuchungen gab, hat Paulus ihnen Ordnung gegeben, wie sie zu leben hatten oder hat sie unterrichtet, hat sie geschult. Und als er dort abreist, kommen andere Christen, unterwandern diese Gemeinde und genau, die geben der Gemeinde so gesehen weiter, dass sie sich nicht an diese Sachen halten müssen, die Paulus denen gesagt hat. Sie unterwandern diese Gemeinde und schaffen es, in dieser Gemeinde eine angesehene und hohe Stellung zu bekommen. Sie schaffen es, dass die Menschen sie lieben. Sie schaffen es, dass die Menschen auf sie hören. Sie schaffen es, dass die Menschen auf sie achten. Sie lernen aber nicht das, was Paulus gelehrt hat. Und das Ergebnis ist, dass die Gemeinde zersplittert. Also sie zerfällt in dem Sinne nicht, aber es bilden sich Parteiungen. Der eine sagt, ich halte zu Petrus, der andere sagt, ich halte zu Paulus, der andere sagt, ich halte zu Apollos, der nächste sagt, ich halte zu Christus. Die Gemeinde löst sich in Parteiungen auf und Zucht in der Gemeinde wird auch aufgelöst. Es wird nicht mehr hingewiesen auf Sünde, es wird nicht mehr korrigiert. Und es geschehen Dinge in dieser Gemeinde, wenn ihr den Korintherbrief lest, also das ist schon der Hammer, dass man das noch als Gemeinde bezeichnen kann. Paulus, als er korrigieren möchte, Paulus, als er dort nochmal hinfährt, wird zurückgewiesen. Auf Paulus wird nicht mehr gehört, ihm wird der Gehorsam verweigert. Und die, die sich gegen ihn auflehnen und die, die sagen, Paulus, auf dich hören wir nicht mehr, die berufen sich sogar auf Christus. Die sagen, wir gehören ja zu Christus und nicht zu Paulus. Und sie wollen sich Paulus nicht unterordnen. Sie sagen, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. 1. Korinther 1, Vers 12. Und in diese Situation hinein, als die Gemeinde sich einfach an diesem Punkt befindet, sie feiern das Abendmahl, jeder bringt so sein Essen mit und dann hauen die sich die Bäuche voll. Die, die wenig zu essen haben oder gar nichts, die kriegen einfach nichts, die sehen dabei und gucken den anderen zu. Moralisch passieren da ganz schlimme Dinge. Jeder kocht sich sein Süppchen, jeder schustert sich seinen Glauben, jeder bastelt sich seinen Gott. Und in diese Zeit hinein schreibt Paulus die Korintherbriefe. Und auch dieser Abschnitt in 2. Korinther, Kapitel 10 bis 13, wird in dieser Zeit hineingeschrieben. Und es ist interessant, dass, wenn ihr den 2. Korintherbrief lest, dass das Kapitel 1 bis 9 ist schon komplett anders wie die Kapitel 10 bis 13. In Kapitel 10 bis 13, da geht Paulus dazu über, dass er seinen Aposteldienst verteidigt. Dass er sagt, ich bin ein Apostel Jesu Christi und ich habe die Vollmacht von Gott erhalten, zu euch das Evangelium zu bringen. Und das, was ich euch sage, ist das, was euch Gott sagen möchte. Er stellt sich denen gegenüber, die die Gemeinde in Korinth zerstören möchten. Paulus ist jemand, der konnte nicht so gut reden wie die anderen. Und wenn ich euch vorher gefragt hätte, gibt es richtig gute Prediger, richtig gute Redner in der Bibel, im Neuen Testament, wer würde euch einfallen? Zum Beispiel, wer konnte auch gut predigen? Jesus, ja, Petrus konnte gut predigen. Ich hätte auch Paulus gesagt, weil er mit Vollmacht geredet hat. Bei ihm haben sich mega viele bekehrt. Aber es ist interessant, dass wir in diesem Korintherbrief auch was anderes lesen. Lass uns mal 2. Korinther 10, Vers 8 bis 10 lesen. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte, wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zu Schanden werden. Paulus sagt hier, ich kann hingehen und ich kann mich jetzt damit rühmen, dass Gott mir die Aufgabe gegeben hat, euch, Gott hat mir die Vollmacht gegeben, zu euch zu reden und euch aufzuerbauen und euch nicht zu zerstören. Und er könnte da lang und breit drüber reden und womit? Mit Recht. Es ist etwas, woran er nicht zu Schanden werden würde. Es ist nicht etwas, was er Unrecht tun würde. Man sagt dann Vers 9, doch ich will nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch die Briefe einschüchtern. Er wollte in seinen Briefen nicht zu böse oder zu hart klingen. Und dann kommt ein Satz, denn die Briefe sagt einer, und das ist wahrscheinlich jemand, der die Gemeinde dort in Verwirrung gebracht hat, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark. Also Paulus, das, was du schreibst, ist gut. Das, was du schreibst, hat Gewicht, es hat Inhalt. Und dann steht aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Die leibliche Gegenwart ist schwach. Paulus hat ein mangelndes Erscheinungsbild. Paulus' Rede ist irgendwie verachtenswert, es ist so schwach. Er sieht vielleicht nicht nur gut aus, er kann auch nicht mal gut reden. Vermutlich waren die Redner, die die Gemeinde unterwandert haben, sehr redegewandt. Sie hatten vielleicht ein überzeugendes Auftreten, ein überzeugendes Erscheinungsbild. Sie haben wahrscheinlich eine gute Ausbildung in der Rhetorik gehabt. Sie haben vielleicht in mitreißenden, guten Sätzen geredet. Sie hatten vielleicht wohl formulierte Passagen in ihren Predigten. Sie waren echt ein Magnet. Aber in 2. Korinther 10, Vers 12, also ein paar Verse weiter, da sagt Paulus: Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen. Er möchte sich nicht diesen gleichstellen oder sich denen zurechnen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Paulus möchte sich nicht mit diesen vergleichen. Sie empfehlen sich selbst. Das heißt, sie sind so überzeugt von sich selbst, dass sie sich selber weiterempfehlen. Hat euch die Predigt gefallen? Ja, dann empfehlt mich weiter. War ich gut? Prima. Dann empfehlt mich weiter, dass ich weiter predigen kann. Sie messen sich an sich selbst. Das heißt, sie sagen, mein Maßstab ist, und dann sage ich das, was ich bin, und dann gucke ich tatsächlich, ich habe es erfüllt. Sie stellen sich selbst als Maßstab hin. Sie gehen hin und sagen, ich empfehle mich und optimal ist so, wenn ihr so seid wie ich, wenn ihr so redet wie ich, wenn ihr das predigt, was ich predige. Sie stellen sich selbst als Maßstab auf. Und wie reagiert Paulus darauf? 2. Korinther 11, Vers 6. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, sagt Paulus, das heißt, wenn ich in der Rede nicht so kundig bin, wenn ich vielleicht rhetorisch nicht so gut bin, wenn ich vielleicht nicht so mitreißend predige, bei Paulus ist ja auch einer eingeschlafen und dann aus dem Fenster gefallen, gut, er hat sehr lange gepredigt, aber er sagt, wenn ich rhetorisch nicht so gut bin, wenn ich nicht so gut reden kann, so doch, und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Es kommt nicht darauf an, dass ich etwas sehr Falsches sehr gut formuliere, sondern es kommt darauf an, dass ich das Richtige erkenne, das Richtige tue. Es kommt nicht darauf an, dass ich eine Botschaft sehr gut performe, sondern es kommt darauf an, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Es geht nicht darum, dass ich groß und stark bin. Es geht nicht darum, dass ich bewundert werde. Es geht nicht darum, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern es geht darum, dass Gott groß und stark gemacht wird. Es geht darum, dass Gott im Mittelpunkt steht. Es geht darum, dass die Erkenntnis Gottes im Mittelpunkt steht. Es geht darum, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir Gott immer mehr verstehen. Und nicht darum, dass es Hauptsache gut dargebracht wird. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott. Und in 2. Korinther 10, Vers 17 und 18, also ein paar Verse zurück, dort steht: Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Wenn ich angeben möchte, wenn ich mich rühmen möchte, dann soll ich mich Gottes rühmen. Der einzige Grund, warum wir angeben können, ist eigentlich der, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber nicht, weil wir so toll sind, weil wir sowas geleistet haben, sondern weil wir die Gnade Gottes bekommen haben. Lass uns nicht über uns selbst rühmen. Lass uns nicht uns in den Mittelpunkt stellen. Lass uns nicht uns verherrlichen, sondern lass uns Gott in die Mitte stellen. Lass uns nicht uns selbst empfehlen, mich als Kind Gottes. Lass uns nicht unsere Gemeinde empfehlen, sondern lasst uns Gott empfehlen. Lasst Gott in unserer Mitte groß sein und erhebt euch nicht selbst. Paulus war wirklich besorgt um diese Gemeinde, um den Weg, den diese Gemeinde ging. Und in 2. Korinther 11, die Verse 2 bis 4, da lese ich jetzt aber aus der neuen Genfer Übersetzung, dort steht, 2. Korinther 11, 2 bis 4, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir erweckt hat. In der Schlachter steht, mit einem göttlichen Eifer. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns bekommen habt, oder ein anderes Evangelium anzunehmen als das, was ihr von uns angenommen habt. Paulus ist besorgt um seine Gemeinde. Er eifert. Eifern ist ein Wort, was wir heute nicht so oft benutzen, aber er ist wirklich eifrig. Er setzt alles daran, dass diese Gemeinde wie eine Braut in Reinheit Gott zugeführt wird, Gott zugeführt werden kann. Und er sagt, ich habe Angst um euch. Ich habe Angst um eure Entwicklung. Ich habe Angst darum, wie ihr als Kinder Gottes unterwegs seid. Warum hat er Angst? Weil er genau weiß, dass auch Eva verführt wurde. Und so kann es auch diesen Kindern Gottes, so kann es auch uns ergehen. Die Schlange hat eigentlich nur ein paar Worte verdreht, um Eva zu verführen. Und diese Apostel, wie sie sich nannten, die später in diese Gemeinde gekommen sind, die haben auch mega gut formuliert. Die waren vielleicht angesagt und aktuell. Es war vielleicht richtig gutes Programm, was die geboten haben. Es hat sich gut und fromm angehört, aber es war Betrug. Auch heute ist vieles gut formuliert. Heute ist vieles gut argumentiert. Heute hört sich vieles fromm an und wenn wir vielleicht den einen Prediger hören oder den anderen Redner oder vielleicht die eine oder andere Strömung innerhalb der christlichen Gemeinden, hört sich vieles mega an. Manchmal ist es sogar so, dass du in deinem Leben Entscheidungen triffst und denkst, das ist das, was Gott für mich vorhat. Und wenn du dann ganz tief in dich hineinschaust, wenn du ruhig wirst vor Gott und Gott wirklich fragst, Gott, was hast du mit mir vor? Dann sieht es manchmal ganz anders aus. Motive, wo wir dachten, das ist fromm, Motive, wo wir dachten, das hört sich gut an oder es ist logisch, auf einmal passt es nicht mehr. Und ich finde es interessant, in 2. Korinther 10, Vers 3 bis Vers 6. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Paulus kann Ungehorsam erst bestrafen, wenn der Gehorsam vollständig geworden ist. Wenn ich bereit bin, Gott gehorsam zu sein, dann kann Ungehorsam bestraft werden. Aber ich möchte auf was anderes hinaus, und zwar, dass wir Vernunftsschlüsse zerstören. Manchmal hören sich Dinge vernünftig an, christlich an, fromm an, haben einen frommen Touch, sie sind es aber nicht. Es klingt vielleicht vernünftig, ist es aber nicht. Wir haben vielleicht Höhen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Wir haben vielleicht etwas in unserem Leben zementiert, was aber eigentlich Gottes Willen widerspricht. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das heißt, selbst unsere Gedanken sollen wir gefangen nehmen, damit diese Gott gehorsam sind. Vieles fühlt sich vielleicht richtig an, ist es aber nicht. Und in 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, dort sagt Paulus über diese sogenannten Apostel: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Es ist nichts Besonderes, wenn die Unwahrheit sehr nah an der Wahrheit ist. Es ist nichts Besonderes. Hier steht, es ist nicht verwunderlich, dass diese falschen Apostel sich als Apostel des Christus verkleiden. Sie predigen unter dem Deckmantel Jesu Christi. Sie predigen unter dem Deckmantel oder unter dem Namen, als seien sie Apostel, als seien sie von Gott ausgesandt, als seien sie von Gott bevollmächtigt. Sie sind es aber nicht. Sie sind Engel des Satans. Weil der Satan selber verkleidet sich als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Es ist nichts Besonderes, wenn die Unwahrheit nah dran ist an der Wahrheit. Manchmal meinen wir Dinge zu verstehen, die sich sehr christlich anhören, aber ist es tatsächlich die Wahrheit? Folgen wir vielleicht schon in manchen Punkten den Verführern? Und in Kapitel 13, Vers 5, da lesen wir: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Die Korinther werden aufgefordert, zu überprüfen, dass das, was ich bin, dass das, was mich als Kind Gottes ausmacht, dass das, wie ich lebe, dass das, wie ich glaube, ob das wirklich dem entspricht, was Jesus von uns fordert. Ob wirklich Jesus Christus in unserem Herzen ist. Erkennst du, dass Christus in dir ist? Kapitel 11 ist ein sehr bekanntes Kapitel. Dort erklärt Paulus, wie viel er gelitten hat, wie oft er Schiffbruch gelitten hat, wie oft er geschlagen wurde, wie oft er im Gefängnis war und vieles mehr. Paulus geht in Kapitel 11 hin und rühmt sich. Er schreibt in Kapitel 11 den ersten Vers: Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Und als er anfängt, sich zu rühmen, sagt er: Ich weiß. Mal gucken, welcher Vers das ist. Er sagt Vers 17, Kapitel 11, Vers 17: Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich auch mich rühmen. Das heißt, Paulus geht über und tut das gleich wie die anderen und er fängt an, sich zu rühmen. Er zählt auf und rühmt sich. Ich fand eine Sache interessant. Er sagt: Wisst ihr, wie viele Gemeinden Paulus gegründet hat? Weiß einer das? Ich auch nicht. Aber es ist egal, er zählt es hier nicht auf. Wisst ihr, wie viele Menschen sich bei Paulus bekehrt haben? Steht dort nicht. Wie viele Menschen hat er geheilt? Steht dort auch nicht. Und mir ist diesmal beim Betrachten so wirklich aufgefallen, er rühmt sich Dinge, die wirklich Tiefpunkte waren. Dinge, wo er Schiffbruch gelitten hat, wo er im Gefängnis saß, wo er geschlagen wurde, das sind Dinge, dessen er sich rühmt. Natürlich kann man sagen, das alles habe ich für Jesus getan. Aber wenn wir uns rühmen würden, würden wir die Dinge aufzählen, die, wo wir sagen, das sind Tiefpunkte vielleicht in unserem Glauben gewesen, das ist da, wo Gott wirklich alles von mir gefordert hat, das ist da, wo ich mich komplett auf den Altar legen musste. Wenn wir uns rühmen, dann rühmen wir uns lieber dieser Dinge, die uns gut dastehen lassen. Dass ich sage, hey Leute, ich habe letzte Woche mit 3 Leuten geredet, alle sind bekehrt, mega, oder? Paulus zählt auf, wie viel er schon gelitten hat. Er zählt die negativen Dinge auf, nicht die, die gut gelaufen sind. Und dann geht er über in Kapitel 12 und da möchte ich die Verse 1 bis 10 lesen. Kapitel 12, Vers 1 bis 10. Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Paulus betont nochmal, dass dieses Rühmen, es nutzt nichts. Es hilft keinem, es hilft nicht euch, es hilft nicht mir. Es entspricht aber dem, was die anderen machen. Jetzt möchte er auf Erscheinungen und Offenbarungen zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus erzählt hier eine Begebenheit, die sehr interessant ist. Er sagt, er kennt einen Menschen in Christus, also dieser Mensch ist definitiv ein Christ, ein Kind Gottes, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Was der erste, der zweite oder der dritte Himmel ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat dieser Mensch etwas erlebt, was wahrscheinlich noch keiner von uns erlebt hat. Und er weiß von diesem Menschen, dass er bis in das Paradies entrückt wurde. Nach meinem Verständnis ist dieser dritte Himmel und das Paradies dasselbe oder dasselbe gemeint. Und er sagt, dass er dort Worte gehört hat, die unaussprechlich sind. Worte, die man noch nicht mal sagen darf. Und wegen eines solchen will ich mich rühmen, aber meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meine Schwachheiten. Paulus spricht hier von einer Person, die er kennt, von vor 14 Jahren. Wenn wir das aber lesen, in Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, damit ich mich nicht überhebe, hat Gott mir diesen Pfahl ins Fleisch gegeben. Deswegen glaube ich, dass Paulus hier von sich redet. Er ist dieser Mensch, dem Gott das offenbart hat. Aber er ist so demütig, dass er sagt, ich kenne einen Menschen, der hat das und er möchte nicht sich in diesen Mittelpunkt stellen. Es ist interessant, er könnte dieses Ereignis, also wenn ich das erlebt hätte, ich glaube, ich hätte ein Buch geschrieben und dann hätte ich noch eine Missionsreise, eine Evangelisation gestartet oder vielleicht Abende verbracht, wo ich einfach erzählt hätte, wie spektakulär das Ganze gewesen wäre, welche Erscheinung ich gehabt hatte und so weiter und so fort. Aber Paulus redet so nicht davon. Er schmückt diese Offenbarung nicht aus. Er prahlt nicht damit rum. Er sagt den Korinthern nur, ich habe Dinge erlebt, davon habe ich 14 Jahre geschwiegen. Er hat 14 Jahre nicht darüber geredet und er befindet sich auf seiner zweiten Missionsreise. Wie viel hätte er davon erzählen können? Aber es war nicht das, was zur Erbauung diente. Es war nicht das, was den Leuten das Evangelium näher gebracht hätte. Es war etwas, was Gott ihm aus Gnaden geschenkt hat, aber was im Endeffekt nicht für die anderen bestimmt war. Er schmückt es nicht aus, prahlt nicht rum und beschreibt es nicht bis ins letzte Detail. Er könnte es. Es ist die Wahrheit, sagt er. Ich könnte. Es wäre nicht töricht, denn es ist die Wahrheit. Ich würde die Wahrheit erzählen. Ich tue es nicht. Ich enthalte mich. Ich möchte nicht, dass ihr mich als Christen dadurch definiert. Ich möchte nicht, dass ihr mich als Kind Gottes so seht als der, der das und das gemacht hat, der das und das erreicht hat, der das im Namen Jesu tun kann, der diese Fähigkeiten hat. Sondern er sagt, ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Es geht ihm nicht darum, durchs Erzählen groß zu werden. Es geht ihm nicht darum, durchs Erzählen stark zu werden, sondern die Menschen sollen ihn als Kind Gottes an seinen Taten erkennen. Paulus hält es für töricht, sich für seine Erlebnisse mit Gott zu rühmen. Die Menschen sollen ihn an seinen Taten erkennen. Wie ist das bei uns? Reden wir lieber von uns und von dem, wer wir sind und was wir erlebt haben mit Jesus Christus? Oder können die Leute es an unserem Wandel sehen, dass wir Kinder Gottes sind? Heute gibt es viel frommes Geschwätz, aber wenig gehorsame Tat. Damit Paulus sich nicht überhebt, schreibt er hier, hat er ein Pfahl fürs Fleisch bekommen. Oder hat er ein Pfahl im Fleisch? Andere schreiben, ein Dorn im Fleisch. Und ich habe echt viele Konkordanzen gewälzt und Predigten gehört. Und ich sage euch, wenn ich sage, es gibt 7 Varianten, was dieser Pfahl im Fleisch tatsächlich ist, dann habe ich vielleicht untertrieben, dem einen oder anderen fällt noch was ein. Aber genauso wie diese Erscheinung, wie dieser Pfahl im Fleisch nicht näher beschrieben. Vielleicht ist es ein Mensch aus Korinth, der ihn terrorisiert. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es Depression. Vielleicht sind es Angriffe von Dämonen. Vielleicht ist es Epilepsie. Vielleicht meint er damit sein Augenleiden, was er in Galater erwähnt, dass die Galater bereit sind, ihm ihre Augen zu leihen, damit er besser sehen kann. Es ist übrigens interessant, dass er scheinbar ein Augenleiden hatte, weil er hat ja dieses helle Licht gesehen und ist danach erblindet. Vielleicht ein Zusammenhang, nur zum Nachdenken. Ich weiß nicht, was es ist. Fakt ist, dass er ein Pfahl, ihm wurde ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Es war keine Kleinigkeit. Und wie ein Dorn im Fleisch, mein Sohn hat öfter mal einen Splitter, wenn er irgendwo im Wald unterwegs ist, dann hat er einen Splitter. Und manchmal ist der Splitter ganz gerade drin, man kriegt ihn nicht raus. Und immer wenn man drauf drückt, tut es weh, immer wenn man in Berührung kommt. Und wie ein Dorn im Fleisch, beständig tut es weh, wenn die Stelle berührt wird. Es war kein leichtes. Es muss etwas wirklich Schweres gewesen sein. Und dann sagt er, 3-mal zum Herrn gebetet. Paulus geht auf die Knie und sagt, Herr, nimm es bitte weg. Wenn das weg ist, kann ich dir vielleicht mehr dienen. Wenn das weg ist, habe ich vielleicht mehr Zeit für dich. Wenn das weg ist, habe ich vielleicht mehr Energie für dich. Herr, nimm es doch weg. Und wir lesen hier, dieser Pfahl, das ist ein Engel Satans, der ihn schlägt. Satan ist der unmittelbare Verursacher für diesen Dorn. Satan ist der Verursacher für diesen Pfahl. Aber Gott ist die letztendliche Ursache. Satan ist der Verursacher, Gott ist die Ursache. Gott hat es zugelassen, so wie bei Hiob. Gott hat es zugelassen. Gott ist nicht der, der die Krankheit produziert oder der das Leid produziert, aber Gott ist der, der zulässt. Und jetzt könnten wir sagen, Gott ist gut, ich bete und dann geht es weg, dieser Pfahl. Und dann kann ich Gott mehr dienen, ich habe mehr Zeit, ich fühle mich fitter, ich bin frischer, meine Gedanken sind geordnet, vielleicht war damit auch sein Erscheinungsbild gemeint, vielleicht auch sein schlechtes Reden gemeint, ich weiß es nicht. Aber wenn das weg ist, dann habe ich mehr Energie, Gott zu dienen. Ich bin ein super Werkzeug dann. Ohne Fehler. Er betet 3-mal und mega, er bekommt von Gott eine Antwort und die lautet nicht, ja, Paulus, warte noch einen Moment und dann mache ich dich gesund dann nehme ich diesen Pfahl weg. Paulus selber hat Menschen geheilt. Er selber wird aber nicht befreit von diesem Pfahl. Er sagt nicht im Namen Jesu, weiche von mir, Stachel. Er bekommt eine Antwort von Gott. Die Antwort ist, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ist es das, worum Paulus gebetet hat? Absolut nicht. Und gerade hat Johann Elia erwähnt. Elia hat auch zu Gott gebetet und hat etwas erbeten und Gott hat ihn nicht erhört. Er hat es vorgelesen. Worum hat Elia gebeten? Er wollte sterben. Lass mich sterben. Und was macht Gott? Er bringt ihm Brot. Komplett das Gegenteil. Paulus sagt, er betet, dreimal habe ich gebeten, dass er von mir ablassen soll. Paulus hat nicht gebetet, Herr, du siehst, das stört mich ein bisschen. Wenn du vielleicht nichts dagegen hast, kannst du es wegnehmen, aber du kannst es auch lassen. Hier steht, dass er von mir ablassen soll. Es soll weg, es stört. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Auf Gottes Gnade kommt es an. Gott ist alles, was ich brauche. Und das ist, was mir sehr wichtig geworden ist. Gott ist alles, was ich brauche. Ich als Mensch hier auf dieser Erde, ich muss nicht in einem Land leben, wo Frieden ist. Ich als Kind Gottes muss nicht gesund sein. Ich als Kind Gottes muss nicht im Wohlstand leben. Ich als Kind Gottes muss nicht eine perfekte Familie haben, die ich vorzeigen kann. Ich als Kind Gottes muss nicht immer erfolgreich sein im Beruf. Und ich muss auch nicht immer gesund sein. Bei mir als Kind Gottes muss nicht immer alles perfekt laufen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wisst ihr, wenn Gott euer Gebet nicht erhört, dann hat er vielleicht was Besseres mit euch vor. Wenn Gott dein Gebet nicht erhört, dann hast du vielleicht ein wenig den Fokus verloren auf das, was genügt. Und das sage ich auch zu mir. Und mir ist einfach die Aussage Gottes so wichtig geworden. Gott sagt zu Paulus, und Paulus ist für mich ein Vorbild, in dem, wie er gelebt hat, in dem, wie demütig er war. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade ist genug für dich. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Das ist das, was ich dir sagen wollte, dass wir uns als Kinder Gottes darauf zurückbesinnen, dass Gottes Gnade genug für uns ist. Wir haben oftmals unseren Fokus verloren. Wir streben oft nach ganz vielen Dingen. Wir haben vielleicht Apostel oder sogenannte Apostel, die gut performen. Wir haben vielleicht irgendwelche Weisheiten, die sich sehr fromm, geistlich und christlich anhören, die einen christlichen Touch haben. Aber nicht alles, was fromm ist, hat Jesus Christus im Zentrum. Es gibt nichts, was darüber steht. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und Schwachheit ist gemeint, dass ich schwach bin. Mein Ich wird schwach. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Erfolge. Es geht nicht darum, wie gut ich hier reden kann, wie ich performen kann, wie ich Geschichten erzählen kann, wie ich vielleicht das gut veranschaulichen kann. Sondern es geht immer um das Zentrum. Es geht um Jesus Christus. Es geht um die Wahrheit. Bis ins letzte Detail. Ich muss klein werden. Jesus muss groß werden. Johannes 3,30. Er muss immer größer werden und ich immer gering werden, immer geringer. Oder er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Mein Glaubensleben und mein Verständnis von Segen sind nicht abhängig von äußerlichen Umständen. Das ist mir einfach so wichtig geworden. Und lest euch das zu Hause einfach nochmal durch. Es sind nur 4 Kapitel, 2. Korinther 10 bis Kapitel 13. Die Frage ist die, worauf bin ich fokussiert? Die Korinther hatten den Fokus verloren. Die haben sich von leichter Kost, vom frommen Geschwätz, haben die sich von der Wahrheit abbringen lassen. Worauf bin ich fokussiert? Sind die Grundlage meines Glaubenslebens das, was ich erlebe? Ist die Grundlage meines Glaubens meine Stärke oder meine Wirkung? Worauf bin ich fokussiert? Oder bin ich darauf fokussiert, dass Gott in meiner Schwachheit verherrlicht wird? Viele Christen leben heute nur noch für sich. Viele Christen leben als Christen für sich selbst und nicht mehr für Gott. Deswegen wünsche ich vor allen Dingen mir, aber auch euch, 2. Korinther 13, 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Amen. Lasst uns aufstehen und beten.